Hey, 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 willkommen zum NBA-Tauchgang. Heute mit David Kruth und wir besprechen die Boston Celtics, Team USA und die Boston Celtics-Spieler im Team USA. Herzlich willkommen zum NBA-Tauchgang. Heute mit einer Folge, auf die ich mich besonders freue, denn ich habe einen Gast an Bord, den ich schon länger auf dem Zettel habe. Die meisten werden ihn wahrscheinlich schon mal gehört haben bei Jeden Tag NBA mit Jonathan Walker zusammen. Es ist der größte Boston Celtics-Experte von hier bis nach Hamburg oder München. Ich würde mal sagen, vielleicht einer der größten Celtics-Experten in Deutschland, David Kruth. Herzlich willkommen, David.
Hallo Arne, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr auf diese Folge. Bevor wir starten, ich hatte es ja letztes Mal angekündigt, würde ich gerne noch ein paar Shoutouts geben für Leute, die Rezensionen gegeben haben. Es ist ein super Weg, diesen Podcast zu unterstützen. Wir haben in der letzten Woche mehr Rezensionen bekommen als im letzten Jahr. Dafür danke ich euch sehr. Großartig ist das und eine tolle Unterstützung für den Pod. Wenn ihr kein iTunes habt, dann ist die Unterstützung, die ihr uns geben könnt, einfach den Podcast weiter zu empfehlen an Freunde oder eure Mitspieler am Basketballteam oder wen auch immer. Ich hau mal kurz die Shoutouts raus. Geiler Pod, sagt Floki. Jungs, euer Content ist echt super. Ich höre euch jetzt ein halbes Jahr, bin einfach begeistert. Danke, dass ihr euch so Mühe gebt. Vielen Dank, Floki. Dann klasse Arbeit, immer weiter so von VDSGDG. Ich bin durch die Kollabo mit Jonathan Walker, Grüße gehen raus, auf euren Pod aufmerksam geworden und total begeistert. Klasse Formate, die losgelöst vom aktuellen NBA-Geschehen funktionieren und die man als begeisterter NBA-Fan durchaus mehr als einmal hören kann. Hoffe, ihr macht weiter so und ich wünsche euch nur das Beste. Freue mich immer wieder, wenn was rauskommt. Dann von Trümmer Otto, sehr unterhaltsam. Ich höre den Tauchgang seit kurzem. Es ist sehr interessant und ich habe die letzten Folgen hintereinander weggehört. Mach weiter so. Vielen Dank, Trümmer Otto. Absolut zu empfehlen, schreibt Joe Waiter. Geht in die Tiefe, sagt ja schon der Name, ohne zu nerdig zu sein. Man hört immer die Begeisterung für das Spiel heraus von Fans für Fans. Danke. Vielen Dank, Joe. Und dann Malte aus Hamburg schreibt, danke Jungs, höre seit kurzem den Podcast, gucke seit 26 Jahren regelmäßig NBA Finals, Barkley vs. MJ in Österreich im ORF oder ORF sagt man glaube ich und suchte alle Ami-Podcasts weg. Cool, mal was Frisches aus Deutschland zu hören, danke und weiter so, Malte aus Hamburg. Vielen Dank, Malte. Und dann als letztes, perfekt für den heutigen Podcast, da es ja ziemlich Celtics-lastig wird heute, IT Go Green gibt uns 5 Sterne und schreibt super Jungs, coole Gäste, dazu noch ein guter Content mit stabilem Fachwissen. Freut mich immer, sowas zu hören. Vielen Dank, Jungs. 6 in einer Woche, das ist großartig. Ich hoffe, es kommen mehr dazu in der nächsten Woche. Wenn ihr also auch hier einen Shoutout haben wollt von uns, dann schreibt uns eine Rezension. Es freut mich riesig, denn bisher hatten wir noch nicht so viele. Jetzt geht's anscheinend los. Dazu haben wir auch einige Bewertungen dazu bekommen. Also wenn euch das Schreiben einer Rezension zu lange dauert, gebt uns einfach 5 Sterne und dann ist die Sache auch gut. Und ja, dann steigen wir ein. Also was wir heute machen wollen, ist ein bisschen WM und Team USA und dann rüber zu den Celtics und das grünste Team der NBA durchsprechen. Also David, du beschäftigst dich ja generell das ganze Jahr sehr viel mit Basketball. Wie tief bist du denn schon bei der WM eingestiegen? Bist du schon richtig heiß?
Es geht eigentlich. Ich habe halt alle Team USA-Spiele gesehen bisher, da halt ein Viertel des Kaders inzwischen von Celtics besetzt ist. Aber ansonsten noch nicht so viel, mal hier und da ein Spiel von Griechenland und von Serbien. Aber ich habe jetzt zu den anderen Teams mich jetzt noch nicht super informiert, auch weil ich teilweise echt schwer finde, um aktuelle Kader zu finden von den jeweiligen Teams.
Ja, das ist wirklich schwer. Manche Kader stehen ja auch noch gar nicht fest. Team USA jetzt gerade erst, nachdem Kuzma abgereist ist, stehen die 12 Mann fest, die da für das Team USA auflaufen. Also ich bin auch, was internationalen Basketball angeht, nicht so der große Fachmann. Mich interessieren auch am meisten dann wirklich die NBA-Leute, die dabei sind, Team USA und dann eben so mal gucken, was die anderen Leute so machen. Ein bisschen Deutschland, klar, da hält man immer so ein bisschen mit. Da habe ich noch einen ziemlich guten Tipp für alle Hörer, die auch Interesse haben, die Weltmeisterschaft zu gucken. Bei Magenta Sport, da gibt es die ganzen sämtliche Spiele der WM umsonst, kostenlos, einfach nur auf die Seite gehen, auf Play drücken und das Ganze startet. Also es ist magentasport.de, Basketball-WM, und dann einfach nur in der Leiste auf das Spiel gehen und dann geht's los. Ich habe auch schon mal geguckt, wann die Spiele so sind. Die USA spielen die Vorrunde gegen Tschechien am 1.9. um 14.20 Uhr, dann am 3.9. gegen die Türkei um 13 Uhr und am 5.9. um 13 Uhr gegen Japan. Also alle Spiele immer recht früh, ist genau richtig für Studenten und für Arbeitslose. Ansonsten kann man die Spiele aber auch real life gucken. Also Magenta Sport bietet es auch an, dass man einfach nach der Arbeit nach Hause geht, dann einfach auf Play drückt und dann das Spiel guckt. Also wenn man es schafft, von Twitter und so weiter fernzubleiben, das Ergebnis noch nicht hat, kann man die halt auch am Nachmittag ganz gut gucken. Und das Gute daran ist auch noch, Deutschland spielt immer das Spiel vor den USA. Also wenn man die Zeit hat, dann kann man tatsächlich am 1.9. an dem Sonntag erst Deutschland gucken gegen Frankreich, danach USA gegen Tschechien und so weiter. An jedem Spieltag ist das tatsächlich so. Und Deutschland spielt gegen Frankreich, Dominikanische Republik und Jordanien. Ja, also ich habe nochmal die Power Rankings angesehen, die FIBA rausgegeben hat. Die hat Igor Kurkovic gemacht, offensichtlich ein Typ. Also muss man vielleicht jetzt auch nicht so super viel drauf geben, wenn es von einem erstellt wurde. Weiß jetzt nicht genau, wie viel Ahnung der so von allen Teams hat, aber der hat die USA auf 1, Serbien auf 2, Griechenland auf 3, Spanien auf 4. Also die USA da auf jeden Fall offensichtlich zumindest mit Favorit. Wie hast du denn das Team USA bisher gesehen und wie hat dir gefallen, was du bisher gesehen hast?
An sich haben sie mir schon Spaß gemacht, aber das liegt, glaube ich, mehr an der Besetzung als so an der Spielweise, denn ich denke schon, dass sie, was Playmaking angeht, jetzt nicht so stark besetzt sind. Die meisten Spieler, die sie mitnehmen, sind eigentlich immer Scorer und das ist dieses Jahr wieder passiert, nur das Problem ist halt, dass sie dieses Jahr alle ein wenig schlechter sind als in den vorigen Jahren und ich bin gespannt, wie das läuft. Rein vom Talent her sollte sie natürlich trotzdem den anderen Teams weit voraus sein, aber es gibt halt in Serbien und Spanien auch noch einige andere Teams, die mehrere NBA-Spieler zur Verfügung haben und auf jeden Fall sind sie jetzt kein haushoher Favorit mehr, wie es meistens der Fall ist.
Ja, es sind jetzt sehr viele Leute vorher abgesprungen, von daher bleibt jetzt ein Team übrig, das einige Leute dabei hat, die bei den Olympischen Spielen wahrscheinlich beim nächsten Team nicht dabei sein werden. Also es ist schon eher eine B-Truppe. Manche Leute vielleicht sogar C, also Harrison Barnes, der ist jetzt vielleicht auch eigentlich kein Spieler, den man unbedingt noch erwarten würde. Mason Plumlee, da sind schon einige dabei, die vom Niveau her nicht unbedingt im Team USA zu erwarten sind und auch beim nächsten Team, wie gesagt, nicht unbedingt dabei sein werden. Aber wie haben dir denn die Boston Celtics-Spieler jetzt in den Spielen gefallen? Gerade heute war ja noch ein Spiel gegen Kanada und davor die beiden Spiele gegen Australien. Gegen Kanada und das erste gegen Australien haben die USA gewonnen. Das zweite Spiel gegen Australien wurde verloren. Und wie hast du die Boston Celtics-Spieler so gesehen? Ist ja eigentlich schon eine gute Sache, dass die jetzt schon mal so zusammenspielen können, bevor die Saison losgeht. Also, dass ich Smart, Brown und Tatum als sehr wichtige Boston Celtics-Spieler hier mit Kemba Walker schon mal richtig schön einspielen können. Aber wie hat es dir bisher so gefallen?
Ich sehe das auf jeden Fall auch als positiv, obwohl es so ein paar Bedenken anscheinend gibt wegen der gespielten Minuten und so. Aber da bin ich jetzt eigentlich nicht so skeptisch, da außer Kemba alle Spieler eigentlich halt auch ziemlich jung sind. Und Kemba hat jetzt auch noch nie wirklich tiefe Playoff-Runs gehabt. Deshalb denke ich, dass das für ihn auch kein so großes Problem sein sollte. Von der Spielqualität her fand ich Kemba bisher eindeutig den besten Spieler von Team USA. Das war eigentlich auch zu erwarten und ich bin froh, dass sich das bisher so erwiesen hat. Jason Tatum hat bis auf die letzten beiden Spiele auch ziemlich gut gespielt. Da war er viel stärker, jetzt hat er nicht mehr so gut getroffen. Aber was mir gefällt, ist, dass er als Playmaker ein bisschen mehr zum Feld bringt. Das ist man von ihm jetzt nicht so gewohnt. Das ist auch meine größte Kritik an ihm als Spieler. Und Jalen spielt einfach sein Spiel. Da kann ich mich jetzt nicht so viel beschweren, aber ich würde sagen, da gab es jetzt noch nicht so viel Entwicklung. Also er hat jetzt als Playmaker eigentlich noch gar keine Schritte gemacht. Aber jetzt im letzten Spiel gegen Kanada hat er auf jeden Fall die meisten Punkte für Amerika gemacht. Das war schon mal ermutigend. Zu Smart kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, da er nur in diesem einen Spiel gespielt hat. Aber da lag er wie in typischer Marcus Smart-Manier wieder wahrscheinlich von allen Spielern am öftesten auf dem Boden. Und das sieht schon mal ganz gut aus.
Ja, genau. Jaylen Brown hat jetzt im letzten Spiel sehr gut gespielt. Genau, Tatum vorher schon. Und dass ein Spieler wie Tatum auch mal so ein Spiel dabei hat, das kommt eben auch vor. Also es war ja trotzdem ein ziemlich ungefährdeter Sieg. Und Tatum und Middleton haben ja beide so gut wie nichts getroffen. Das kommt schon mal vor. Da braucht man sich dann auch nicht so viele Gedanken drüber machen. Und auch die Niederlage gegen Australien würde ich jetzt nicht so an die große Glocke hängen oder da das Team so sehr kritisieren, denn die haben vor, ich weiß nicht, waren es 55.000 Leute in Australien gespielt?
Ja, sowas.
Ja, und das ist natürlich schon ein krasser Vorteil für Australien und dann sieht man einfach auch gerade, dass das Team USA noch dabei ist, auszuprobieren, irgendwie ganz viele verschiedene Lineups zu spielen, Starting-Lineups, mal groß, mal klein, mal ganz, ganz klein. Also da kann dann eben auch sowas ja mal schief gehen. Von daher vielleicht nicht so schlimm, dass es jetzt da auch mal eine Niederlage setzt für so eine Truppe. Und ansonsten, also ich muss sagen, ich finde es echt schön, einfach auch mal so eine andere Zusammensetzung zu sehen. Auch für so ein Turnier ganz gut. Ich bin da schon sehr gespannt. Also es ist ja wirklich ein Turnier, wo man das Gefühl hat, die Top 5, die können sich alle gegenseitig schlagen. Das hat man ja bei internationalen Basketballturnieren, wo die USA dabei sind, sonst eigentlich eher nicht so oft. Das finde ich auch ganz cool. Und ja, was du gesagt hast mit dem Playmaking, jetzt bei dem Team USA, das könnte eventuell bei den Celtics in der kommenden Saison auch ein Punkt sein, würde ich mal sagen. Aber dazu kommen wir gleich, denn ich wollte dich erstmal noch so ein paar Sachen fragen zur letzten Saison und auch so ein bisschen so die letzten Jahre von den Boston Celtics. Also ich kann mich noch erinnern, als wir den NBA-Tauchgang gestartet haben. Das war letztes Jahr im Juli und wir haben ziemlich bald danach so einen Podcast gemacht, was wir glauben, wie die kommende Saison läuft und haben so ein bisschen eingeschätzt. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie mit Records, sondern einfach nur, wer an welchem Platz in der Conference landet. Okay. Und da haben wir, also Nils und ich beide, die Boston Celtics auf 1 gehabt in der Eastern Conference. Und ich meine, ich habe ihnen genau 60 Siege gegeben. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, wie jetzt gerade so deine Stimmung ist als Boston Celtics-Fan, weil die letzten Jahre waren ja schon ziemlich erfolgreich. Also in dem ersten Isaiah Thomas-Jahr waren es 48 Siege, dann im zweiten Isaiah Thomas-Jahr 53 und Eastern Conference-Finale gegen die Cavs. Das war das Jahr, wo Isaiah Thomas, glaube ich, 53 Punkte gegen Washington gemacht hat in den Playoffs. Und dann das Jahr danach die Verletzung von Gordon Hayward im ersten Spiel nach 5 Minuten und dann das zweite, also das Spiel verloren gegen die Cavs, das zweite Saisonspiel verloren, dann 16 Mal hintereinander gewonnen, 22-4 Start mit Jason Tatum als Rookie und super gut in die Saison reingekommen und dann wieder im Conference-Finale verloren in Spiel 7 ohne Kyrie und ohne Gordon Hayward mit den Young Guns, die da schon richtig gut gespielt haben. Und dann war eben diese große Erwartungshaltung, dass die Boston Celtics jetzt dann eben, wenn Gordon Hayward und Kyrie zurückkommen, mit Rozier, mit Tatum, mit Brown, mit Horford, dass sie dann ein richtiges Powerhouse sind. Also ich habe da jetzt gerade noch mal ziemlich viele Podcasts gehört von Locked On Celtics. Und da haben sie auch nochmal so über die vergangene Saison geredet und hatten so gesagt, dass sie die bei 63 und 67 Siegen hatten, glaube ich. Also richtig positiv. Ich wollte dich einfach mal fragen, wo du jetzt gerade als Celtics-Fan denn so stehst. Denn nicht nur, dass die letzte Saison nicht so gelaufen ist, sondern der Kader sieht ja jetzt auch gerade so ganz anders aus. Wie hast du das wahrgenommen und bist du gerade total down oder wie ist dein Gefühl da so?
Also ich kann vorwegnehmen, dass ich nicht down bin. Ich bin prinzipiell ziemlich optimistisch. In meiner ersten Saison als Celtics-Fan hatten sie halt auch die Championship gewonnen in 2008. Deshalb kann ich mich auch als Celtics-Fan nicht beschweren. Die letzten Jahre waren auch sehr erfolgreich, wie du gerade aufgezählt hast. Viele Eastern Conference Finals dabei. Davor haben sie auch immer stark gegen LeBron gegenhalten können, während das die anderen Teams im Osten nicht so geschafft hatten. Aber man muss natürlich sagen, dass die letzte Saison auf jeden Fall eine Niete war. Ich war auch vor allen Dingen enttäuscht in Brad Stevens, denn er hat bisher nur starke Saisons gecoacht und die Celtics haben auch immer besser gespielt als ihr Point Differential und besser als was man jetzt von dem Team erwarten würde, wenn man sich das Talent anschaut. Und ja, dann ist es natürlich einfach schade, dass wenn er dann so ein starkes Team kriegt, er es irgendwie nicht schafft, die Rotationen passend zu machen. Ich fand zum Beispiel auch, dass er viel zu lange gebraucht hat, um Änderungen vorzunehmen, als klar war, dass Gordon Hayward nicht ganz fit war. Und dann hat er, glaube ich, bis zum 1. oder 2. Dezember gewartet, bevor er da irgendwie was geändert hat, und Marcus Morris und Marcus Smart in den Starting Lineup getan hat. Und da kommt eigentlich meine größte Enttäuschung her. Den Spielern nehme ich das jetzt eigentlich gar nicht mal so übel. Auch Kyrie bin ich jetzt nicht verbittert gegenüber oder so, wie man das viel im Internet liest oder auch von Leuten wie Bill Simmons als Haupt-Celtics-Fan so hört. Denn ich finde, dass er das Team halt schon wirklich getragen hat, bis jetzt auf die letzte Serie gegen die Bucks, die von ihm natürlich sehr enttäuschend war. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es jetzt zwar schade war, aber sie haben mehr oder weniger das Beste jetzt aus dieser Offseason machen können. Al Horford zu verlieren tut natürlich weh, auch da sie jetzt nicht wie bei Kemba für Kyrie keinen Ersatz gefunden haben für ihn, weil Enes Kanter ist das, glaube ich, nicht.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, dass ich den Vertrag, den er jetzt von Philly gekriegt hat, ein bisschen hoch fand und ich finde jetzt nicht schlimm, ihm das Geld nicht gegeben zu haben.
Ja, das finde ich ganz interessant. Noch einmal zurück zu Kyrie. Ich habe jetzt ziemlich viel gelesen und auch, wie gesagt, diesen Locked On Celtics Podcast gehört, der übrigens den coolsten Intro-Song hat von irgendeinem Podcast, den ich bisher gehört habe. Millis, so ein Rapper aus Boston, macht den und hat gerade einen neuen gemacht, jetzt die letzten beiden Folgen. Und der ist schon ziemlich gut. Den habe ich gehört, habe sofort gedacht, Mann, der Song ist aber richtig gut. Und dann habe ich die Folge davor gehört, wo der das erste Mal gespielt wurde. Da haben sie den dann gleich zweimal gespielt, haben gesagt, oh, haben wir ein mega gutes Intro, wir spielen es einfach nochmal. Und die haben das Ding auch total abgefeiert, ist auch wirklich richtig gut. Aber die haben in dem Podcast halt auch gesagt, dass Kyrie ja, eine relativ schwache Saison gespielt hat. Und in dem Podcast und auch in dem, was ich so teilweise gelesen habe, haben viele Leute gesagt, die den Celtics sehr nahe sind, dass Kyrie in den Playoffs aufgegeben hat. Ist das was, was du bestätigen würdest, wo du auch vielleicht selber jetzt, ohne das gehört zu haben oder gelesen zu haben, schon während du die Playoffs geguckt hast, gedacht hast, oh Mann, Kyrie ist aber wirklich gerade extrem schwach oder unmotiviert, oder glaubst du, dass das vielleicht auch ein bisschen überzogen ist, weil die Saison sowieso so kritisch gesehen wird von Curry?
Das denke ich eigentlich schon. Also anscheinend gab es im Lockerroom ja vielleicht Probleme mit ihm, aber gut, das traue ich mir jetzt nicht zu bewerten und da halte ich mich prinzipiell eigentlich auch einfach fern von, weil ich da nicht genug Informationen kriege. Aber ich fand ihn gegen die Pacers eigentlich ziemlich gut in der ersten Runde. Die haben sie ja auch gesweept und da war er jetzt nicht besonders effizient. Ich habe die Zahlen jetzt nicht vor Augen, aber ich glaube, da hatte er irgendwie ein 54 True Shooting Percentage oder so, was natürlich jetzt gerade mal so Durchschnitt ist, aber er war in den letzten Vierteln eigentlich immer ziemlich stark und hat die Spiele geclosed und das ist eigentlich alles, was ich von Starspieler brauche, gerade in einem Sweep. Dann hatten sie ja noch das erste Spiel gegen Milwaukee gewonnen, da war er auch sehr stark eigentlich, aber ja, das mit dem Aufgeben, das kann ich vielleicht sehen nach den ersten zwei Niederlagen gegen die Bucks. Denn ich glaube, er hat irgendwie 7 von 21 getroffen oder so und dann meinte er, das kommt nicht mehr vor. Das kam aber leider den Rest der Serie vor und was mich halt wirklich frustrierte, ist, dass er ab Game 3 oder so auch einfach die Defense mehr oder weniger boykottiert hatte. Also dann hat er Switches in Transition gemacht und auch irgendwie gefragt, dass er Middleton oder Giannis vor sich haben konnte und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe nicht verstanden, wieso er das gemacht hatte. Und ja, an dieser Stelle könnte ich das Aufgeben vielleicht auch schon sehen. Deshalb war ich auch frustriert mit ihm. Deshalb konnte ich es jetzt zum Beispiel auch nicht übers Herz bringen, ihn für unser Go-To-Guys Top 10 Player Ranking der vergangenen Saison an den 10. Platz zu stellen, was er nämlich sonst von mir auf jeden Fall verdient hätte. Aber ja, die letzten Spiele fand ich halt schon ein bisschen ätzend und da habe ich dann auch ein paar Abstriche gemacht. Aber bis dahin war er auf jeden Fall der beste Spieler des Teams und so wie die anderen Spieler letztes Jahr performt haben, wüsste ich auch nicht, ob sie an die Siegesanzahl gekommen sind, wenn er nicht quasi eine 50-40-90-Season aufs Parkett gelegt hätte.
Ja, also in den Playoffs hatte er zwei richtig starke Spiele, würde ich sagen. Der Rest war nicht so gut. Also in der Serie gegen Indiana hatte er im Spiel 2 37 Punkte mit 57, 7 aus dem Feld und 60% Dreiern. Und dann hatte er noch ein Spiel gegen Milwaukee. Das war das erste, was sie gewonnen haben. Da hat er 26 Punkte, 11 Assists, auch mit guten Quoten aus dem Feld. Und in keinem anderen Spiel hat er 40% Field Goal oder mehr als 40% Dreier gehabt. Doch einmal. Aber die anderen Spiele waren alle ja nicht so besonders gut, was das Shooting angeht. Und ja, also das waren schon eher schwache Playoffs. Vor allem, wenn man sieht, dass manche Leute ihn eben schon oder viele Leute ihn sogar als Top-10-Spieler der NBA sehen, dann war es doch schon sehr, sehr schwach. Ja, also Kyrie Irving ist natürlich ein Verlust, gerade wenn man eben bedenkt, dass er so auf jeden Fall, na also Top 15 ist er mal auf jeden Fall, würde ich sagen, in der letzten Saison gewesen. Wenn man so einen Spieler verliert, er wurde natürlich mit Kemba Walker ersetzt. Und was ist denn dein Gefühl, wie wird das sein? Wird Kemba Walker in der Lage sein, Kyrie Irving 1:1 zu ersetzen? Meinst du, das ist eine Sache, über die braucht man sich dann gar keine Gedanken machen? Die gleiche Produktion in etwa, vielleicht etwas weniger effizient. Wie siehst du das?
Ich bin da auch sehr optimistisch. Ich war immer der Meinung und bin noch immer der Meinung, dass Kyrie Irving ein besserer Spieler ist. Ich finde ihn auch als Playmaker ein bisschen besser, aber bei Kemba kann man natürlich schon ein paar Fragezeichen anführen, von wegen, dass er einfach nie wirklich mit guten Spielern gespielt hat. Also er hatte eine Saison mit Al Jefferson, wo Al Jefferson noch gut war. Ich glaube, er hatte eine Saison mit Nick Batum, wo Nick Batum noch gut war. Aber sonst hat er einfach nicht viel an Qualität. Und ich denke, dass da schon ein bisschen Hoffnung besteht, dass er mit besseren Mitspielern und zumindest einem besseren Offensivcoach mehr reißen kann, effizienter werden kann und besseres Playmaking aufweisen kann. Gerade da Teams von Brad Stevens bisher immer wirklich gut waren für seine Point Guards. Also das hat ja auch dafür gesorgt, dass Terry Rozier so viel Geld gekriegt hat, obwohl die letzte Saison eher schwach war. Jordan Crawford war sogar mal Eastern Conference Player of the Week unter Brad Stevens. Das kann man sich auch kaum vorstellen eigentlich, weil ich glaube, am Ende der Saison war er dann auch schon nicht mehr in der Liga. Und ja, deshalb würde ich sagen, da sind die Chancen ganz gut, dass er das mehr oder weniger ersetzen kann. Und wenn das dann so mit den anderen Spielern besser klappt, dann denke ich, dass der Tausch ganz gut ist. Aber ich bin auf jeden Fall nicht so weit, dass ich sagen würde, dass die Spieler gleich gut sind. Ich könnte mir aber halt vorstellen, dass in diesem Kontext es ähnlich gut funktioniert.
Ja, ich denke auch. Also ich denke auch, dass also du hast es ja eben schon gesagt und auch bei unseren ganzen Debatten mit den Jungs von GoToGuys, mit Jonathan, es geht halt immer darum, wir wollen bewerten, was auf dem Spielfeld passiert. Wir wollen nicht so viel darauf geben, was so drumherum passiert oder was wir einfach nicht wirklich wissen können. Aber man muss schon sagen, dass Kyrie letzte Saison für ziemlich viel Tumult gesorgt hat. Also das lässt sich einfach nicht bestreiten. Es ist einfach so, dass wenn man, also jetzt sagen wir mal Bill Simmons, die Jungs in dem Podcast, eigentlich die gesamte Berichterstattung, es ist einfach schon was dran. Und sei es nur, dass die Leadership-Qualitäten von Kyrie nicht die allerbesten sind. Also ich denke, dass es schon sein kann, dass es da ein Element auch noch gibt, was eventuell mit Walker besser wird. Und das war letzte Saison eben schon sehr unter den Erwartungen und man weiß es nicht genau, aber es könnte sein, dass da jetzt eben mit Walker ein besserer Leader reinkommt. Was auch ein ganz gutes Zeichen ist, ist, dass er Captain vom Team USA ist, zusammen mit Marcus Smart. Also man hat hier die Team-Captains von Team USA, die dann gleich hinterher weiter die Team-Captains wahrscheinlich für die Celtics sind. Wer war letzte Saison Team-Captain bei den Celtics?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie seit Paul Pierce keinen Captain mehr angewiesen haben. Also eigentlich unter Brad Stevens haben sie noch nie einen Team-Captain gehabt.
Okay, ja. Na, dann brauchen sie vielleicht auch keinen. Aber vielleicht brauchen sie auch einen. Vielleicht wäre das mal eine ganz gute Idee für die nächste Saison, wenn's, wenn es nicht so läuft, vielleicht kann man es auch mal probieren. Ja, dann eine andere Sache, du hattest es eben schon angesprochen, Horford ist weg. Was ich so gehört habe, stand der Deal wohl schon mindestens 2 Wochen bevor unterschrieben werden konnte, fest. Also die Celtics hatten wohl dann nicht am 1.7. noch die Möglichkeit, einen Deal mit Horford zu machen. Es sei denn, natürlich, sie hätten wahrscheinlich irgendwie nochmal bei ihm angerufen und ihm viel mehr Geld geboten, wozu sie offensichtlich nicht bereit waren. Aber Horford ist jetzt ein Philadelphia 76er und klar, der Vertrag ist ziemlich hoch, das habe ich auch gedacht. Er ist ja auch schon relativ alt. Also jemanden, der schon in seinen 30ern ist, dann nochmal so einen Vertrag für mehrere Jahre über 100 Millionen zu geben, das ist schon riskant und das ist schon die Frage, ob man es unbedingt machen muss. Aber andererseits ist natürlich Horford auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen. Und ich würde sagen, einerseits super wichtig für den Erfolg der Celtics, dann andererseits auch, wenn man die Eastern Conference sieht mit den Teams und welche Stärken sie so haben, also jetzt zum Beispiel mit Antetokounmpo und den 76ers mit Embiid, weil Horford der Spieler war, der die noch am besten verteidigen konnte. Und dann eben auch, wenn man sieht, was jetzt danach im Kader der Boston Celtics eben verblieben ist oder gesigned wurde. Und da würde ich einfach mal sagen, meine größte Befürchtung und die größte Schwäche, die ich bei diesem Team sehe, ist die Center-Rotation einerseits mit Poirier, hilf mir kurz, Kanter und
Daniel Theis.
Daniel Theis, genau.
Und natürlich noch Robert Williams, der natürlich auch noch nicht kein bewiesener Spieler ist.
Genau, Robert Williams, der bisher wenig gezeigt hat, der eigentlich nur Schlagzeilen dadurch macht, dass er immer sein Portemonnaie vergisst. Und dann muss ich sagen, dass ich die Power-Forward-Rotation auch ziemlich dürftig finde. Also im Grunde genommen, alle Big-Positionen sind relativ unerfahren oder körperlich schwach oder defensiv schwach besetzt. Wie siehst du denn die Center-Rotation oder insgesamt die Big-Rotation?
Also da würde ich auf jeden Fall mitgehen, wenn wir jetzt erstmal bei den Centers bleiben. Ich würde einfach vermuten, dass Kanter startet. Allzu glücklich bin ich damit nicht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass die anderen Optionen so viel besser sind. Vincent Poirier mag ich von dem, was ich gesehen habe. Ich bin mir aber nicht sicher, wie er jetzt zum Beispiel in Switches gegen NBA-Athleten spielen kann. Davon haben wir einfach noch nichts gesehen, aber ich habe so von ein bisschen Euroleague-Tape gesehen, dass er da doch schon mal in Schwierigkeiten gerät.
Ja, aber man kann vielleicht noch mal kurz dazu sagen, Poirier ist ein Center aus Frankreich, 25 Jahre alt. Und du kannst ja vielleicht mal ein, zwei Sätze sagen, was das so für ein Spielertyp ist.
Ja, also er ist primär ein Rim-Roller, so ein Pick-and-Roll-Center, der dann auch einfach nur den Pick setzt, den Ball fängt und dunkt. Soweit ich sehen kann, hat er jetzt nicht wirklich Range, ist auch jetzt kein sonderlich begabter Passer, also ist einfach ein Play-Finisher. Was ich auch sehr interessant finde, da die Celtics jetzt mit ihm, Robert Williams und Enes Kanter 3 solche Spieler haben, während sie das unter Brad Stevens eigentlich noch nie so wirklich gehabt haben. Bisher haben sie halt immer eher Center gehabt, die ein bisschen spacen können und ein bisschen Playmaking mit sich bringen und jetzt nicht einfach so die Stopp-Center sind. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er seine Offense anpasst, einfach weil ich nicht weiß, wie er damit umgeht. Das letzte Mal, dass sie so einen Spieler viel oder versucht haben zu gebrauchen, war das Brandon Wright und das hatte überhaupt nicht funktioniert. Der war dann, glaube ich, nach 2 Wochen wieder weitergetauscht worden, nachdem er erst von Dallas zu den Celtics kam. Aber das hatte dann nur, war sehr kurzlebig und dann haben sie auch lieber Tyler Zeller gespielt, also an der Qualität der anderen Spieler lag es, glaube ich, nicht. Deshalb muss Brad Stevens auf jeden Fall sich ein bisschen anpassen. Mehr weiß ich aber leider auch nicht zu Vincent Poirier, weil ich gucke halt auch eigentlich kein Euroleague und ich kenne ihn nur eher von so ein paar internationalen Spielen, wo er hinter Rudy Gobert spielt, weshalb er dann natürlich auch nur spärliche Minuten sieht.
Ja, das ist auch nicht so wichtig. Ich wollte nur, dass man sich mal so vorstellen kann, was das für ein Typ ist und du hast es jetzt ja schon ganz gut so umschrieben. Und ja, in der letzten Saison waren die Boston Celtics die sechstbeste Defense laut NBA.com. Und da sehe ich eigentlich jetzt auch den größten Absturz, den sie diese Saison wahrscheinlich machen werden. Denn Horford ist ein sehr guter Verteidiger. Und jetzt haben sie Kemba Walker. Und wie du es gerade gesagt hast, wenn Kanter startet, Kanter auf Center, Walker auf Point Guard, das wird auf jeden Fall ein Albtraum defensiv. Also da das 1-5 Pick and Roll, was viele Teams viel laufen, zu verteidigen, wird quasi unmöglich sein. Ich hatte ja gerade bei der bei dem Podcast über die Most Underrated Player Yusuf Nurkic dabei und da habe ich mich ziemlich viel mit den Zahlen der Portland Trailblazers beschäftigt. Mit Nurkic, McCollum und Damian Lillard auf dem Feld waren die Portland Trailblazers bei über plus, also plus 10, plus 10,8 so ungefähr und mit Kanter dann am Ende der Saison mit Lillard und McCollum auf dem Feld mit Kanter zusammen waren sie bei minus 5,7 oder sowas. Also ein ganz deutlicher Unterschied und ich muss sagen, ich fand das, was Kanter da gemacht hat, okay für jemanden, den man sich einfach so reinholt. Und jetzt auch bei den Boston Celtics muss man ja sagen, sie haben ihn für die Mid-Level-Exception unter 5 Millionen pro Jahr. Da kann man halt nicht super viel erwarten, aber defensiv ist er halt schon echt granatenschlecht. Auch wenn er immer viele gute Sachen offensiv machen kann und auch gut reboundet. Teilweise ist er wirklich so eine Rebound-Maschine, aber es ist einfach so, dass man mit ihm so eine schlechte Defense hat, wenn er auf dem Feld ist, dass das einfach nochmal negativer wirkt. Von daher denke ich, dass Kanter nicht so eine gute Option ist, um ihn zu starten. Die anderen Optionen aber auch nicht wirklich gut sind. Daniel Theis mag ich sehr gerne, aber wahrscheinlich ist er einfach zu klein, um viele Starting Center zu verteidigen. Obwohl ich schon denken würde, wenn ich der Coach wäre, würde ich es vielleicht versuchen, Theis zu starten mit Walker. Theis ist auf jeden Fall der bessere Verteidiger und dann eben vielleicht Smart und Kanter von der Bank zu bringen. Denkst du, das wäre vielleicht eine ganz gute Option?
Auf jeden Fall. Also mir wäre ehrlich gesagt jeder lieber als Kanter. Ich mag seinen Spielstil einfach nicht so gerne, auch wenn ich denke, dass die Flügelspieler der Celtics im Großen und Ganzen schon sehr gute Verteidiger sind. Aber da die NBA natürlich eine Pick-and-Roll-lastige Liga ist, ist es einfach schwer, wenn ein auf der 1 und auf der 5 deine schlechtesten Verteidiger sind. Ja, zu Theis, ich mag ihn auch, aber es kommt halt immer wieder vor, dass er von größeren Centern einfach aufgefressen wird.
Ja.
Und man sagt ja, davon gibt es nicht mehr so viele in der NBA, aber ich habe selber eigentlich den Eindruck, dass es jetzt in den letzten paar Jahren wieder einen kleinen Aufschwung gab, was das angeht, und deshalb hätte ich da halt auch Bedenken, wenn man ihn startet, aber ich glaube, das gilt wahrscheinlich für alle Center der Celtics im Moment, dann sollte er halt trotzdem nur ein 25 oder 20 Minuten pro Spiel Spieler sein. Aber das liegt halt auch einfach daran, dass keiner mich jetzt so sehr überzeugt.
Ja, also mein Gefühl ist, dass die Boston Celtics eigentlich während der Saison da wahrscheinlich nachbessern müssen. Also entweder ein Trade oder was auch immer sie machen können, um da nochmal jemanden reinzuholen. Ich glaube, dass diese Center-Rotation nicht wirklich ausreichen wird, um wirklich oben mitzuspielen. Also wir können ja auch mal kurz einstreuen, oder wollen wir das am Ende machen, wo du die Celtics in der kommenden Saison siehst? Können wir?
Ist mir egal, ist dein Podcast.
Ja, ach, hauen wir es einfach rein. Also du kannst ja einfach mal sagen, was du den Celtics in der nächsten Saison zutraust, wie viele Siege würdest du jetzt einfach mal so tippen, holen sie mit dem Kader, wenn er so bleibt, wie es jetzt ist?
Also ich würde eigentlich spontan von einer ähnlichen Saison wie jetzt im vorigen Jahr ausgehen, nur dass es dann natürlich einfach mehr Bock macht, weil die Erwartungen nicht so hoch sind. Und das würde für mich halt auch bedeuten, so zwischen 48 und 52 Siegen und dann in der zweiten Runde wahrscheinlich gegen Philly oder Milwaukee rausfliegen. Das wäre jetzt so meine Erwartung. Ich würde sie auch als Favoriten für den dritten Platz sehen, da der Osten jetzt auch bei vielen anderen Teams so abgeschwächt ist nach der Offseason. Aber ich würde jetzt, also werden sie jetzt wirklich jetzt höher schaffen oder in die Eastern Conference Finals einziehen, dann wäre ich schon sehr überrascht. Und ich glaube auch nicht, dass das ohne einen Trade gehen würde.
Ja, ja, das ist auch ungefähr so mein Gefühl. Ich glaube, ich habe sie auf 47 Siege getippt und Jonathan, wir haben ja diesen Eastern Conference und Western Conference Power Rankings Podcast zusammen gemacht. Da hatte er sie bei 54. Das fand ich schon ziemlich hoch. Also wenn man sich einfach mal überlegt, dass man Horford gegen Kanter getauscht hat, was für mich einfach die größte Schwächung dieses Teams ist. Und dann soll das Team 5 Spiele mehr gewinnen als in der Vorsaison. Dann auch noch Kyrie gegen Walker. Walker muss erstmal im Team ankommen. Das dann eben auch sehr viele junge Spieler jetzt dazu gekriegt. Marcus Morris ist auch noch weg, der letzte Saison schon meines Erachtens relativ wichtig war. Rozier ist dann vielleicht eher schon ein positiver Faktor, dass er weg ist. Aber da jetzt 54 Siege finde ich schon ganz schön viel für dieses Team. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass es leichter für dieses Team ist, weniger Spiele zu gewinnen als das, was ich getippt habe, als mehr.
Ja, kann ich mir vorstellen. Dazu würde ich noch kurz nur anführen, dass Kemba auch schon neben Al Jefferson, das war dann glaube ich noch mit Scott Skiles, in Charlotte mal eine Top 5 Defense stellen konnte. Und dass Brad Stevens, glaube ich, nie unter der 17. besten Defense geendet ist. Und das war auch mit Jared Sullinger und Tyler Zeller an den Big-Positionen. Also ich denke, dass da schon was möglich ist. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es eine Möglichkeit gibt, um den Liga-Durchschnitt zu knacken. Aber eine Top-10-Defense scheint mir jetzt eher unrealistisch.
Ja. Ja, er hatte halt auch noch nicht Enes Kanter auf Center in den vorherigen Saisons. Ne? Der arme Enes Kanter. Ich finde ihn ja sehr sympathisch. Ne? Also ich muss sagen, was er gerade so macht, er hat irgendwie so einen Rekord aufgestellt, wo er die meisten Basketballcamps für Kinder in einem Sommer gemacht hat. Er hat gegen Kinder gespielt in seinem kompletten Boston Celtics Outfit. Er hat gerade den Schlüssel von so einer Stadt in Massachusetts überreicht bekommen. Also er gibt sich schon sehr, sehr viel Mühe und bringt sich da voll ein. Ich finde, er ist ein sehr sympathischer Typ, aber er kann halt einfach keine Defense spielen und das ist eben ein großes Problem.
Ja, würde ich alles so unterschreiben.
Ja, dann nochmal zu den Starting Five. Was glaubst du denn, wer starten wird? Du hattest ja eben schon angesprochen, in der letzten Saison, da sind die Celtics nicht so richtig in die Gänge gekommen. Der Motor hat von Anfang an ziemlich gestockt. Und dann haben sie einen Change gemacht und haben Jaylen Brown und Gordon Hayward aus der Starting Five rausgenommen, haben dafür Smart und Morris reingenommen. Ab da lief es besser und diese Lineup hat auch viel besser funktioniert. Jetzt ist Morris weg und alles sieht so ein bisschen anders aus. Was denkst du denn, welche fünf Spieler starten sollen? Du hast ja schon gesagt, Walker und Kanter erwartest du da schon. Und welche drei sollten dann noch dazukommen?
Ich würde einfach wieder mit den beiden Jays, also Jason und Jaylen, anfangen und Hayward dann dazusetzen. Aber ich hoffe einfach, dass wenn das jetzt ähnliche Früchte wirft wie in der letzten Saison, dass Brad Stevens schneller was anderes überlegt. Aber ja, ich denke nach wie vor vom Talent her müssen es einfach die drei sein. Hayward ist halt auch wichtig, da er schon ein guter Playmaker ist und Hayward war jetzt auch im letzten Jahr zu Ende der Saison bedeutend besser in der Serie gegen Indiana, hat er auch nochmal richtig aufgedreht, das waren vielleicht seine, zumindest die letzten drei Spiele, habe ich irgendwie in Erinnerung, mehr oder weniger seine besten Spiele der Saison, einfach vom Impact her, aber gegen Milwaukee war er dann wohl wieder grottenschlecht, also muss man einfach warten, wie das mit seinem Selbstvertrauen aussieht. Aber ich denke, die Chance hat er schon verdient. Persönlich bin ich aber einfach ein riesen Marcus Smart-Fan. Also ich habe nicht von vielen Celtics ein Trikot. Das Marcus Smart-Trikot hatte ich mir aber direkt am Draft Day geholt und damit bin ich noch immer sehr zufrieden.
Ja, Marcus Smart ist wirklich ein guter Spieler. Als ich Marcus Smart das erste Mal gesehen habe, das war so ein Video vom College. Der war, glaube ich, Oklahoma State oder so, ne?
Ja, richtig.
Ja, und das war vom College, da hatte er 39 Punkte gemacht, war so ein Highlight-Tape und ich habe das angemacht und habe es mir angesehen und habe gedacht, was ist denn das für ein Spieler, sowas habe ich selten gesehen, so viel Power und so viel Energie und einfach krass, wie er sich da durchgesetzt hat. Sein Wurf hat er dann in den Jahren danach in der NBA erst so richtig verbessert, das ist in so einem Highlight-Tape natürlich oft so ein bisschen irreführend, aber ich mag ihn als Spieler auch total gerne und ich glaube auch, dass solche Spieler wie Marcus Smart oft total unterschätzt sind und das sind eben dann viele Dinge, die sich in den Statistiken nicht so richtig niederschlagen und das ist sowieso was, was ich in letzter Zeit häufiger gedacht habe, auch bei diesen Top-10-Debatten, also man kann halt nicht alles an Zahlen ablesen und man kann nicht einfach sagen, jemand hat jetzt, was so Statistiken angeht, wie Punkte pro Spiel, Effective Field Goal, True Shooting und sowas, jetzt genau die gleichen Zahlen wie der andere und dann ist er genauso ein guter Spieler. Es gibt so viele andere Sachen, die da noch mit reinzählen, wann man seine Würfe nimmt, wie man seine Würfe nimmt, ob man im vierten Viertel untertaucht oder ob man im vierten Viertel richtig gut spielt. Und ich glaube, Marcus Smart ist jemand, bei dem eben so die Defense, der Hustle und es ist einfach nicht auch so ein Fake-Hustle, sondern ist einfach jemand, der gut verteidigt, der da steht, wo man sein muss, der richtig gute Sachen macht. der sehr, sehr gut reboundet und so weiter. Also ich glaube, er macht wirklich sehr viele Sachen, die man auf dem Feld braucht, die zum Gewinnen beitragen. Und ja, das sind nochmal so ein paar Gedanken dazu. Aber genau, wenn es so laufen würde, wie du es gesagt hast, also Walker, Brown, Tatum, Hayward und Kanter in der Starting Five, dann gibt es doch schon, glaube ich, so ein bisschen wenig dahinter. Also dann könnte die Bank ein bisschen Probleme kriegen, würde ich sagen. Dann hat man Smart noch als erfahrenen Spieler und einigermaßen guten Playmaker, aber auch nicht wirklich Scorer. Und dann hat man noch Carson Edwards, Romeo Langford, die beide Rookies sind, Robert Williams, Daniel Theis. Also sehr wenig Scoring, sehr wenig Playmaking. Und die Leute, die noch dahinter kommen, wären dann eben Poirier, Grant Williams, auch ein Rookie, Ogele, der immer wenig spielt und auch eher so ein Defender ist, Wanamaker und noch ein Rookie, Tremont Waters. Also wenn man jetzt wirklich die besten fünf da in die Starting Five reinnimmt, dann müsste man doch gut wechseln und staggern, damit die Bank auch einigermaßen noch offensive Firepower hat und auch ein bisschen Erfahrung. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie noch so was anderes, eine andere Idee kommen muss. Ich hatte gehört, dass vielleicht man darauf hofft, dass Grant Williams relativ schnell so in die Rotation rein kann und dann vielleicht einfach den Starter-Job für ein paar Minuten übernimmt. Aber die Tiefe des Teams ist doch schon relativ schwach im Gegensatz zum letzten Jahr. Auch wenn letztes Jahr vielleicht zu viel Tiefe da war, gerade für jemanden wie Rozier, wo es vielleicht Sinn gemacht hätte, ihn zu traden. Aber denkst du, dass die Bank einigermaßen was bringen wird, und welchen von den Rookies siehst du denn überhaupt, dass er da in die Bresche springt und schon es in die Rotation schaffen kann?
Ja, das mit der Bank ist auf jeden Fall ein Problem, das könnte ich auch sehen. Die Sache ist halt, dass Brad Stevens bis auf letztes Jahr mich eigentlich immer auch von seinen Rotationen überzeugen konnte. Also wenn er da jetzt wieder ein bisschen mehr Oberhand gewinnen kann, dann würde ich mir da jetzt eigentlich nicht allzu viel Sorge machen, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja, für den Starting-Spot ist natürlich Marcus Smart immer ein Kandidat. Und sonst würde ich vermutlich auf Shemi Ogilvy oder tatsächlich Grant Williams auf der 4 hoffen. Dafür müsste von beiden natürlich noch viel Entwicklung kommen. Aber Brad Stevens hat zumindest im letzten Jahr immer oft betont, wie sehr er Ogilvy eigentlich mag und wie schade er es findet, dass er ihm nicht mehr Minuten schenken konnte. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ob er das einfach sagt, um deinem Spieler Mut zu machen, oder ob er das ernst meint. Aber gut, von den Rookies denke ich aber, sollte Grant Williams der sein, der schon am weitesten ist. Ich bin auch sehr froh mit der Wahl. Also für mich ist die Draft allgemein sehr gut gelaufen. Jetzt so von Zion abgesehen und vielleicht von Jared Culver abgesehen, waren Romeo Langford und Grant Williams einfach mehr oder weniger meine beiden Lieblingsspieler. Das hatte ich auch kurz vor der Draft noch gesagt. Einfach so vom Spielstil, und die beide zu ziehen war für mich dann einfach ziemlich cool. Jetzt muss ich noch hoffen, dass ich mit meiner eigenen Evaluierung recht hatte. Ich bin jetzt halt nicht so ein super Scout. Also mein Scouting ist halt, ich knall mir ein paar March Madness Games rein, im Laufe der Saison ein paar Spiele und dann noch Highlight Tapes. Deshalb sollte man da jetzt nicht zu viel drauf geben. Aber einfach ästhetisch haben mir die beiden so von ihrem Game am meisten Bock gemacht. Aber bei Langford gibt es doch noch ein paar Fragezeichen, während ich bei Grant Williams denke, dass er weiß, was er kann. Und auch nicht viel aus seiner Rolle raustreten würde. Und er ist halt auch einfach jemand, der den extra Pass spielt. Und das ist schon etwas, was außer Hayward und Marcus Smart, glaube ich, keiner der Spieler hier intrinsisch drin hat.
Ja, Grant Williams erinnert so ein bisschen an Boris Diaw, finde ich. So von der Körperstatur her und auch so ein bisschen vom Game. Also an den Spurs Boris Diaw. Langford ist ein ziemlich athletischer Wing, der aber, finde ich, nicht so den hübschesten Jumper hat und auch nicht so gut getroffen bisher. Aber der gilt auch als großes Talent. Also ich finde die Picks auch schon nicht schlecht. Aber wäre schon gut für die Celtics, wenn einer von den beiden in der nächsten Saison Rotation Minutes spielen kann. Und dann haben sie noch Carson Edwards. Der hat ja ziemlich viele Punkte im College im Schnitt gemacht, über 25. Für Pittsburgh, glaube ich, ne? Pittsburgh Bucket Makers, oder wie heißen die?
Boilermakers.
Boilermakers, nicht Bucket Makers. Ja, College Basketball ist echt nicht meine Welt. Ja, aber der ist auf jeden Fall ein ziemlicher Gunner, aber er ist eben kein richtiger Point Guard. Der ist eher so Pass Second, Shoot First. Kann sehr gut schießen, aber da ist dann wirklich die Frage, wie viele Point Guards, die die Größe haben, also 1,80 Meter, 6 Feet, haben sich in der NBA durchgesetzt. Also da ist die Wahrscheinlichkeit doch schon eher gering. Da könnte man natürlich sagen, Isaiah Thomas hat es bei den Boston Celtics geschafft. Vielleicht kann er das auch machen. Er ist wirklich sehr athletisch. Also obwohl er nur 1,80 groß ist, haut er halt teilweise wirklich Mörder-Jams raus. Hat mich ziemlich beeindruckt. Und wirklich, also der hat da einige NCAA-Rekorde gebrochen. Ich glaube, im NCAA-Turnier hat er den Rekord für die meisten Dreier geknackt, ne? Und ziemlich locker auch.
Ja, genau.
Was war das irgendwie in 3 Spielen? 27 Dreier oder sowas?
Das weiß ich leider nicht mehr. Also, auch kleine Korrektur, es waren die Purdue Boilermakers, nicht die Pittsburgh Boilermakers.
Okay, Purdue Boilermakers. Ja, wie gesagt, College Basketball ist echt nicht mein Ding. Also wenn ich schon diese ewig lange Shotclock sehe und nee, das ist ein Spiel für mich gucken, doch eher eine ziemlich anstrengende Sache. Ja, aber ich denke, dass er es eher schwer haben wird. Also klar, bei Brad Stevens kann es schon sein und er ist ein krasser Schütze. Und ich würde bei Carson Edwards sagen, wenn Carson Edwards 15 Zentimeter größer wäre, dann wäre er mindestens ein Top-10-Pick gewesen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen.
Mit dem Game, das er hat.
Ja.
Also wenn er 1,95 wäre, dann wäre er, glaube ich, vielleicht sogar Top-5. Also das Shooting, das er hat, die Athletik, ist halt schwer für so kleine Spieler. Ja, dann also
Ja, sorry. Es gibt halt ein paar Sachen, die für ihn sprechen, und das wäre halt, dass er ähnlich wie Isaiah Thomas schon eine richtig bulkige Statur hat. Und auch, dass sie jetzt in Summer League ihn schon von der Bank haben kommen lassen, mit wirklich der Intention, ihn auf eine Sixth-Man-Rolle vorzubereiten. Aber was dann halt wiederum gegen ihn spricht, ist, dass Isaiah Thomas einfach ein viel besserer Playmaker war. Und Isaiah Thomas ist jetzt kein Spieler, über den man jetzt als Playmaker Romane schreiben würde, weil Carson Edwards hat da doch einfach schon ziemliche Tunnelvision. Was jetzt in Summer League in natürlich einer ganz kleinen Sample Size ermutigend war, ist, dass er dort viel besser gefinisht hat. Das war nämlich auch sogar im College für ihn ein Problem. Aber NBA Center ist natürlich nochmal bedeutend größer und die Sample Size ist halt sehr gering. Deshalb würde ich mir jetzt da noch nicht zu viel Hoffnung machen. Und wenn er wirklich nur ein Shooter ist, dann ist Summer League einfach das perfekte Setting für diese Gunner-Spieler, die ein bisschen zu klein geraten sind. Nate Robinson hat ja zum Beispiel auch sein Summer League-Trikot schon retired gekriegt, weil er dort mehrere Jahre so überzeugt hat. Ja, wie das in der NBA klappt, muss man dann abwarten. Ich bin persönlich skeptisch, dass er direkt eine Rolle hat. Aber man muss ihm halt lassen, dass er womöglich direkt ein Top-3-Schütze des Teams wäre und solche Spieler können in jeder Situation Wert aufweisen.
Ja. Ja, das ist eben sein großer Vorteil. Er ist wirklich ein richtig guter Dreierschütze. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar, wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, also Kemba Walker schon angesprochen, aber bevor wir den Podcast geplant haben oder bei der Planung, haben wir darüber geredet, wo Kemba Walker in der Liga einzuordnen ist. Und da haben wir gesagt, wir wollen das im Podcast nochmal so ein bisschen thematisieren. Denn in einem anderen Podcast von The Ringer wurde gesagt, dass im Team USA kein Top-25-Spieler dabei ist. Also in dem Sinne auch Kemba Walker kein Top-25-Spieler ist. Wo würdest du Kemba Walker denn einordnen?
Ja, also ich war ein bisschen schnell mit meinen Twitter-Fingers, als ich den Podcast gehört habe. Denn ich hatte mich sofort darüber beschwert, dass er doch eigentlich Top-15 ist und dass die All-NBA-Teams im letzten Jahr perfekt waren, mit Ausnahme von Russell Westbrook, und da war Kemba halt auch bei. Dann habe ich aber selber mal ein bisschen nachgeforscht und ich habe gesehen, dass er nicht auf meinen persönlichen All-NBA-Teams war. Also ich hatte Bradley Beal und Jrue Holiday vor ihm, was natürlich auch heißt, dass ich ihn nicht als Top-15-Spieler gesehen habe. aber ich denke, zumindest in Bezug auf
noch was ganz Witziges dazu, David.
Ja.
Ich habe deinen Tweet gesehen, dass er kein Top 25 Spieler ist und dass der Podcast deswegen ja bescheuert ist, indem du das gehört hast. Und ich habe den direkt geliked und habe dann das Like nochmal wieder weggenommen, weil ich dir direkt danach gesagt habe, ich muss mir das erstmal nochmal ansehen. Vielleicht ist es tatsächlich so.
Ja, aber ich denke trotzdem, in Bezug auf letzte Saison war er locker zwischen 15 und 20. Ich denke auch, dass er in der Brad Stevens Offense eine Gelegenheit kriegt, um das zu reproduzieren und vielleicht sogar in die Top 15 reinzurutschen. Jetzt nicht unbedingt als individueller Spieler, aber vielleicht vom Output her. Top 25 würde ich ihm trotzdem zuschreiben. Würde mich überraschen, wenn er jetzt zumindest in diesem Jahr so schnell abfällt. Aber ja, ich muss doch schon sagen, dass er eher zwischen 15 und 20 hängt als bei 15.
Ja, also ich sehe ihn eher so bei 20 bis 25, muss ich sagen. Oder sagen wir mal 20.
Ja, finde ich auch fair.
20 bis 23 so. Da ging es so los, dass ich so gedacht habe, ja, okay, da komme ich so ins Überlegen. Aber die Spieler davor, die habe ich dann doch alle eigentlich als etwas besser gesehen. Also bei Kemba muss man einfach schon dazu sagen, er ist ein Volume-Scorer, der von der Effizienz her nicht wirklich oben in der Ligaspitze mithält. Er ist nicht der allerbegnadetste Playmaker und er ist eben auch mit seiner Statur einfach nicht der allerbeste Verteidiger. Also da kommen dann schon so ein paar Sachen zusammen, die andere Spieler dann doch interessanter machen, wenn man jetzt die Wahl hätte.
Kann ich gut nachvollziehen. Also wie gesagt, ich war da ein bisschen voreilig, glaube ich, auch wenn ich, wie gesagt, finde, dass er die Top 25 locker schaffen sollte. Und deshalb fand ich die Aussage, weil sie halt auch drüber gelacht haben, ein bisschen anstößig, auch weil ich mich natürlich sofort in ihn verliebt habe als neuer Celtic. Aber ja, ich bin doch rückblickend ein bisschen skeptischer, als ich zu dem Zeitpunkt war.
Ja, und ich glaube auch, dass Kemba Walker das Potenzial hat, in der kommenden Saison seine beste Saison bisher in der NBA zu spielen. Denn er hat jetzt einfach viel Hilfe und Brad Stevens ist ein sehr, sehr guter Coach. Isaiah Thomas hat 29 Punkte im Schnitt gehabt im System von Brad Stevens und war ein MVP-Kandidat. Ich glaube, Fünfter im MVP-Ranking. Also da kann man schon auch erwarten, dass Kemba Walker da richtig gut reinpasst und da sehr, sehr viele Möglichkeiten haben wird. Und dann noch eine andere Frage, die ich dir stellen wollte. Das ist etwas, was ich auch jetzt viel gehört habe und da einfach mal die Frage, ob du es genauso siehst, damit dieses Team über die Erwartungen, also so sagen wir mal unsere Erwartungen, 47, 48, 49 Siege so, damit die darüber hinausgehen können und vielleicht sogar in den Playoffs ein bisschen gefährlich werden können, muss Jason Tatum eine richtig gute Saison spielen und eigentlich geht es nur, wenn er vielleicht sogar in den Closing-Momenten der Spiele teilweise die erste Option wird. Würdest du mir da zustimmen?
In den Playoffs auf jeden Fall, da einfach da die Spielqualität so extrem ansteigt. In der Regular Season weiß ich eigentlich nicht, wenn Kemba seine Form halten kann oder sich ein bisschen verbessert. Wenn man zum Beispiel an die Isaiah Thomas Jahre zurückdenkt, er hatte jetzt, was Scoring angeht, eigentlich auch überhaupt keine Hilfe. In seinem Top 5 MVP-Finish, den ich persönlich wohlgemerkt ein bisschen unverdient fand, hatte er natürlich noch den Vorteil, Al Horford neben sich zu haben, aber auch seine ersten anderthalb Saisons bei den Celtics war er schon sehr effizient und ein sehr guter Scorer und das könnte ich halt auch mir unter Kemba vorstellen und dann denke ich, dass das in der Regular Season auch so klappen könnte. Aber um wiederum auf die Isaiah Thomas-Zeit zurückzuverweisen, das war halt, bis Al Horford kam, ein Erstrunden aus und das lag auch daran, dass er keine Hilfe hatte, schnell gedoppelt wurde und da müsste Tatum dann auf jeden Fall diesen riesigen Schritt machen. Aber es hatte mich ja schon gefreut, dass du ihn als Breakout-Kandidat hattest in einem der letzten Podcasts mit Tom.
Ja, genau. Ich halte viel von Tatum und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie großartig problematisch ist, dass er jetzt in seinem zweiten Jahr nicht schon diesen totalen Breakout gemacht hat. Er ist super jung, 21 Jahre alt und es ist völlig okay, wenn es im dritten Jahr kommt. Ich finde es sogar total okay, wenn es erst im vierten Jahr kommt. Also man ist einfach heutzutage oft sehr schnell ziemlich down, was so Spieler angeht. Dann heißt es immer gleich, da kommt nicht das, was wir von ihm erwartet haben, oder er wird nicht gleich ein Star, dann gehen die Spekulationen schon los, ob es jemals noch kommt. Also ich finde es schon ziemlich hart, gerade wenn man so sieht, dass in der Vergangenheit, so zum Beispiel in den 90ern oder Anfang 2000er, ganz viele gute Spieler einfach noch 2, 3, meistens sogar in den 90ern 4 Jahre am College waren. Also Tim Duncan zum Beispiel, der war 4 Jahre am College. Das heißt, der war 2 Jahre älter als Jason Tatum jetzt ist, als er in die NBA gekommen ist. Und die Zeit muss man den Spielern dann, finde ich, auch schon teilweise geben. Ja, dann haben wir jetzt schon ziemlich viel besprochen, was das Team so angeht. Ein Spieler, über den wir jetzt noch nicht so viel gesagt haben, ist Jaylen Brown. Da finde ich es auch ziemlich interessant, weil er nach der kommenden Saison läuft sein Vertrag aus und dann wird natürlich eine Entscheidung fällig sein, wie viel Jaylen Brown wert ist. Eventuell wird es dann dazu kommen müssen, dass man ihm einen Max-Deal gibt. Auf welchem Niveau siehst du denn Jaylen Brown? Und was glaubst du, wie die Boston Celtics mit ihm weiter verfahren? Denn wenn er richtig gut spielt, dann wird er wahrscheinlich einen Max-Deal bekommen wollen. Und glaubst du, dass es sein kann, dass er den schon wert ist? Oder auf welchem Niveau befindet er sich gerade?
Also Jaylen finde ich sehr schwer, um als Spielertyp einzuschätzen. Einfach, weil er von der Dreierquote her eigentlich ziemlich gut gewesen ist in seiner Karriere bisher. Hat 36 beziehungsweise aufgerundet 37% seiner Dreier getroffen. Aber an der Freiwurflinie hat er es halt noch nicht geschafft, die 70% zu knacken. Und das ist halt eine sehr komische Diskrepanz. Außerdem ist er wirklich ein sehr schlechter Passer. Also sein Handle ist eigentlich ganz nett. Er kann damit ein bisschen Platz kreieren. Aber er kreiert einfach ganz viele Turnover mit Charges oder passt den Ball out of bounds, weil er einfach nicht die Court Vision hat, um damit was zu machen. Und im Gegensatz zu Jason Tatum, wo ich ein bisschen optimistisch bin, weil er schon in Transition immer mal wieder Sachen aufweist und jetzt auch für Team USA ein paar Spiele hatte, wo er eigentlich aussah wie der beste Passer des Teams. Diesen Optimismus habe ich mit Jaylen nicht. Ich finde aber, dass er ein sehr guter Play-Finisher sein kann, nachdem er letztes Jahr degradiert wurde, weil er die Saison so schlecht begonnen hatte und dann von der Bank kam, war er auch wieder ziemlich gut. Man kann sogar argumentieren, dass er in den Playoffs wieder mit beste Spieler der Celtics war. Die Playoffs davor waren auch sehr stark, also da hat er Philly mehr oder weniger auseinandergenommen. Und als Post-Up-Spieler ist er für den Flügel auch ziemlich gut. Deshalb bin ich schon sehr gespannt. Ich glaube, Caris LeVert wurde ja jetzt auch gestern oder vorgestern verlängert. Und ja, ich würde mich eigentlich über eine Verlängerung in der Range so freuen, denn es sind beide Spieler, die viel Potenzial aufgewiesen haben, aber jetzt noch nicht so effizient gewesen sind. Ich glaube, Caris hatte 3 Jahre 53 Millionen so um den Dreh und das fände ich für Jaylen auch ganz gut. Ich würde mich auch einfach darüber freuen, weil ich ihn, wie gesagt, als Person einfach sehr interessant finde. Und ich hätte halt die Angst, dass wenn er jetzt in Restricted Free Agency einen Max-Deal kriegen sollte oder ähnliches, dass das einfach zu hoch ist. Und mit der Free Agency Class des nächsten Jahres könnte ich mir halt gut vorstellen, dass eines dieser hoffnungslosen Teams ihm das einfach gibt, weil warum nicht? Und ja, deshalb wäre das vermutlich so was ich bevorzugen würde. Was schwer ist mit Jaylen, ist, dass er keinen Agent hat. Er macht das wirklich alles selber. Und mit so einem Spieler zu verhandeln, scheint mir einfach schwer, weil du ist halt mit einem Agent kann man vielleicht ein bisschen direkter sein als mit dem Spieler selber, wenn man sich das Verhältnis nicht vermiesen will. Deshalb, alles sehr interessant mit ihm. Ich will ihn unbedingt halten, aber in Max scheint mir auf jeden Fall zu viel. Ich weiß nicht, ob er das schaffen kann. All-Star-Potenzial würde ich ihm vielleicht noch zuschreiben, aber das wäre dann auch eher so ein Eastern Conference All-Star, nicht kein richtiger All-Star. Deshalb bin ich da schon ein bisschen skeptisch, aber ich wäre auch traurig, ihn jetzt einfach ziehen zu lassen.
Ja, also was du vorhin angesprochen hast mit den Freiwürfen, finde ich auch echt total beachtlich. Also das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Er hat in der vergangenen Saison nach dem All-Star-Break in 21 Spielen 50% aus dem Feld geworfen, 41,2% von der Dreierlinie bei 1,6 getroffenen Dreiern und 60% Freiwürfe, 60,7%.
Ja, genau.
Also es ist schon sehr ungewöhnlich, dass jemand, der so gut Dreier schießt und 50% aus dem Feld, der nur 60% Freiwürfe wirft, das scheint irgendwie einfach nicht sein Ding zu sein. da an der Freiwurflinie zu stehen. Naja, muss man mal gucken, ob sich das noch ergibt. Also ich finde ihn auch schon einen interessanten Spieler. Das mit seinem Shooting scheint auch insgesamt kein Problem zu sein, einfach diese Freiwürfe. Und ja, man muss einfach mal sehen, ob er in der kommenden Saison mal dauerhaft die Starterrolle bekleiden kann, das dann auch zu Siegen führt und vielleicht er auch einfach mal die 30 Minuten pro Spiel mal bekommt oder noch ein bisschen mehr. Ja, also es wird auf jeden Fall interessant sein. Ich finde Max-Potenzial hat man bisher von ihm noch gar nicht gesehen. Und es gibt ja für Teams fast nichts Schlimmeres, als einen Spieler einen Max-Deal zu geben, der den nicht wert ist. Also ich glaube, wenn sie tatsächlich nach einer kommenden ganz guten Saison Brown hier einen Max-Deal geben würden, dann wäre das eher so eine Wiggins-Situation. Also ich glaube nicht, dass Jaylen Brown nach der kommenden Saison ein Spieler ist, den man da wirklich so einen Max-Deal geben kann. Muss man mal sehen, was er als sein eigener Agent dann von den Boston Celtics fordert.
Ja, also ich wäre halt auch optimistischer, wenn er besserer Verteidiger wäre. Ich mag ihn so in der Avery Bradley-Riege, so einfach als One-on-One-Verteidiger, aber er ist halt nicht so begabt, weil er auch öfter auf Pumpfakes reinfällt, auch wenn sich das schon stark verbessert hat seit seiner ersten Saison. Aber Off-Ball schläft er halt immer wieder ein und in dem Sinne macht er einfach noch so viel Fehler, dass man ihm dieses Geld jetzt anvertrauen könnte, auch wenn ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass er nicht daran arbeiten würde oder so. Aber manche Sachen geschehen halt intuitiv und er hat so viele Basketball-IQ-Lücken, würde ich mal sagen, dass ich mir einfach nicht sicher bin, dass er zu diesem Punkt kommen kann.
Ja, wer ist denn der bessere Verteidiger? Jaylen Brown oder Jason Tatum?
Ich mag Jason mehr. Also Jaylen hat auf jeden Fall mehr Potenzial, einfach weil er athletischer ist, aber Jason begeht für mich einfach wenige Fehler. Es kommt nicht vor, dass er jetzt so geburnt wird oder so. Klar, es gibt immer wieder Spieler, die sind einfach stärker als er und die pogen ihn dann weg, wenn sie einmal am Korb sind, aber allgemein spielt der Verticality auch ganz gut und Jason hat ein bisschen längere Arme, das hilft in diesem Kontext. Ja, deshalb würde ich Jason bevorzugen, aber so ein Spieler wie Jaylen zu haben, ist auf jeden Fall gut und ich denke, das würde auch keinem Team wehtun, so einen Verteidiger zu haben, auch wenn er halt ein paar Schwächen hat.
Ja, und dann noch eine Frage. Ich habe noch gedacht, was jetzt so, wir haben ja schon gesagt, dass die Big Man Rotation gerade ein ziemlich großes Problem ist. Und könntest du dir vorstellen, dass die Celtics vielleicht Poirier auf Center und Daniel Theis auf Power Forward spielen? Meinst du, das wäre also eine Kombination, die Sinn macht? Weil in der vergangenen Saison hat Theis 95% seiner Minuten auf Center gespielt. Aber wir haben einen Spieler auch noch gar nicht erwähnt. Aaron Baines ist auch weg. Also das ist ja schon, gehört ja einfach in diese Center-Debatte mit rein. Aber Aaron Baines ist auch ein Spieler, den ich sehr positiv sehe. Also man kann schon sagen, Daniel Theis' Rolle, egal wie es läuft, wird auf jeden Fall erstmal sehr viel größer sein als in der vergangenen Saison. Aber meinst du, das wäre was, was man vielleicht machen könnte?
Ja, man kann es auf jeden Fall versuchen, aber ich mag Theis einfach nicht so als Power Forward. Ich persönlich, aber das ist einfach so eine Präferenz von mir, spiele lieber Small als Big, wenn die Bigs nicht einfach super überzeugend sind. Und das ist halt keiner der Celtics. Ja. Deshalb würde ich die einfach für den Center-Spot lassen. Aber es ist natürlich schon so, dass sie keine gute Option für den Power Forward-Spot haben. Wenn Grant Williams nicht eine richtig gute Rookie-Saison spielt oder Shemi Ojeleye auf einmal einen Riesensprung macht. Deshalb auf jeden Fall eine realistische Option, klar. Aber ich würde vermuten, dass Kanter dann eher der Mitspieler ist, einfach um ein bisschen mehr Offense zu kreieren. Weil ich denke, mit Theis und Poirier zusammen wird das offensiv doch schon sehr schwer für die anderen drei Spieler, die mit den beiden auf dem Feld stehen, da sie einfach beide jetzt nicht so dynamisch sind.
Ja, also es wird auf jeden Fall sehr interessant, was die Celtics da machen. Hayward muss dann wahrscheinlich viel Power Forward spielen. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass selbst Jaylen Brown schon ein bisschen Power Forward spielen soll, vielleicht. Jason Tatum hat letzte Saison 11% seiner Minuten auf Power Forward gespielt. Ja, da fehlt halt Marcus Morris. Der hatte 97% seiner Minuten auf Power Forward. Und das muss man jetzt irgendwie kompensieren. Was glaubst du denn, was Terry Rozier nächste Saison bei den Charlotte Hornets macht?
Also, Ja, keine Ahnung. Ich mag Terry auch. Also er hatte mir eigentlich immer Bock gemacht und ich bin auch nicht so böse auf ihn für seine letzte Saison, sondern ich bin einfach frustriert, dass Brad Stevens ihn nicht einfach vom Platz gekickt hat, so schlecht wie er gespielt hat. Noch merkwürdiger finde ich, dass die Hornets auf diese komische Idee gekommen sind, ihm diesen Vertrag zu geben, da er zwar ein ganz guter Shooter ist, aber auch eher für einen Guard wahrscheinlich eher Durchschnitt als wirklich gut. Defensiv kann er auf jeden Fall seine Momente haben, aber er ist kein Playmaker, also er ist wirklich ein Off-Guard. Als Point Guard ist er da nicht in der richtigen Rolle. Das hat bei den Celtics auch nur funktioniert, weil Al Horford mehr oder weniger die Point Guard-Rolle übernehmen kann. Natürlich mit weniger Volumen und dafür ist Terry dann auch noch gut genug, um das auszubügeln, aber er kommt halt gar nicht zum Korb, also in vielen Hinsichten ist er einfach ein viel, 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 viel schlechterer Kyrie. Puh. Die Sache ist halt, dass sie gar keine Optionen haben. Also ich denke, dass so 16 Punkte und 6 Assists schon drin sind für ihn. Aber über die Quoten will ich jetzt, glaube ich, lieber nicht nachdenken.
Ja. Ja, er hat in der Regular Season letztes Jahr 47,7 Effekte Field Goal. Das ist schon ziemlich mies. In den Playoffs 39. Und generell ist Effizienz bei ihm auch wirklich ein Fremdwort. Ja, schon krass, aber ich habe schon jetzt häufiger über die Charlotte Hornets ein bisschen abgerantet, weil ich einfach denke, dass du oder ich oder irgendwer der GM sein könnte und sie hätten einen besseren Kader. Tja, das brauchen wir jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Die werden wahrscheinlich nächste Saison das schlechteste Team der Eastern Conference sein. Und mit dem Kader, den sie haben, wahrscheinlich auch sehr wenig Leute in die Halle kriegen und das völlig zu Recht. Ja, dann haben wir es für heute. Ich danke dir, dass du dabei warst, David. Es hat mir großen Spaß gemacht. Du bist immer gerne willkommen im NBA-Topgang. Besonders wenn die Saison losgeht und die Boston Celtics entweder genau das machen, was wir vorausgesagt haben, oder es ganz anders läuft, können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Und dann vielen Dank, dass du dabei warst und bis nächste Woche, Leute. Ciao, David.
Tschüss. Danke und tschüss.